Die Übergangsphase von der Diktatur hin zur Demokratie war eine sehr ungewöhnliche. Im Vergleich zu Staaten wie beispielsweise Deutschland, Portugal oder auch Griechenland waren das ganz andere Übergänge, auch aus historischen Gründen. In Spanien ist der Diktator im Bett gestorben. Und das ist vielleicht das Hauptproblem, dass sich gewisse Strukturen, die vor allem in dieser sehr langen Diktatur, die währte immerhin 40 Jahre, die haben sich fortgesetzt. Also die Justiz, der Polizeiapparat, das Militär sind eben nur zum Teil tatsächlich auch demokratisiert worden, wenn man so will. Es ist nicht ganz richtig zu sagen, man hätte nie versucht, sich dieses Themas anzunehmen. Gerade in den ersten Monaten und in den ersten Jahren nach Francos Tod gab es schon die ersten Ausgrabungen, die ersten Exhumierungen. Also viele Leute haben dort schon nach den Gebeinen ihrer Angehörigen gesucht. Und gab vor allem auch in der Literatur und auch im Kino und auch in den Medien ein großes Interesse an diesem Thema. Und wenn man so will, wenn man es jetzt ein bisschen verkürzt darstellen will, hat der Putschversuch von 1981, also dieses Säbelrasseln, dem ein Ende gemacht. Deswegen hat es vielleicht jetzt auch so lange gedauert, dass man überhaupt versucht, diese Fälle juristisch aufzuarbeiten. Hinzu kommt, dass 1977, im Juni 77 sind die ersten freien Wahlen nach den letzten freien Wahlen von 1936, wird auch im selben Jahr noch ein Amnestiegesetz verabschiedet. Das Amnestiegesetz wurde gefordert im Prinzip von Tausenden von Demonstranten, die täglich auf die Straße gegangen sind, wenn man so will, um die letzten politischen Gefangenen, die eben unter Franco noch im Gefängnis gesessen hatten und Widerstand geleistet hatten gegen das Regime, die sollten nun auch aus dem Gefängnis kommen. Und wir reden hier von ungefähr 200 Gefangenen. Aber im gleichen Atemzug ist in diesem Amnestiegesetz eben auch festgeschrieben worden, dass alle Verbrechen, die während des Bürgerkrieges und während der Diktatur begangen worden waren, im Prinzip auch strafrechtlich nicht verfolgt werden dürfen. Also ein ähnliches Schlussstrichgesetz wie die Gesetze, die wir kennen aus Chile und Argentinien.
Jetzt hat sich, um quasi gegen diese Amnestie vorzugehen oder trotzdem für Gerechtigkeit zu klagen, haben sich Leute gefunden, die eine Klage führen wollen. Unter anderem lauten verschiedene Anklagen auf Völkermord bzw. das komplette Vernichten eines ideologischen Gegners. Einer ihrer Zeugen, die sie im Film hatten, hat von Limpias de Social, also von nicht ethnischen, sondern sozialen Säuberungen gesprochen. Das ist natürlich ein extrem krasser Vorwurf. Was können Sie denn sagen, wie gingen die Frankisten vor, sowohl im Bürgerkrieg als auch dann später in der Diktatur, und rechtfertigt dieses Vorgehen eine Anklage zum Genozid?
Also es geht ja vor allem um Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Das unterscheidet sich eben nochmal von dem Genozid. Was das rechtfertigen würde, zeigt sehr gut, zeigen die Fälle von Andalusien und Extremadura. Also die beiden südlichsten, inzwischen sagt man ja Autonomien, südlichsten Autonomien Spaniens, weil ja der Putsch im Prinzip am 18. Juli 1936, am 17. und 18. Juli an den beiden Tagen sozusagen initiiert von den Militärs, kommt ja nicht so richtig in Gang. Und man braucht die Hilfe der Italiener, der deutschen und der portugiesischen Faschisten, vor allem eben dann auch der deutschen und der italienischen Faschisten, um eben die Söldnertruppen aus Spanisch-Marokko aufs Festland zu bringen. Und diese Söldnertruppen, das sind immerhin 13.000 Mann, die mit U-52-Maschinen, auch mit Hilfe der Lufthansa im Übrigen, die sich zu diesem Thema ungern nur äußern, werden aufs Festland gebracht. Und in unserem Film wird es dann auch beispielhaft gezeigt, dass 4.500 von diesen Söldnern nach Badajoz ziehen. Das ist eine Grenzstadt zu Portugal. Dort findet eines der ersten ganz, ganz großen Massaker statt. Das ist eben tatsächlich auch nur mit Hilfe der Deutschen möglich gewesen. Da geht es ganz eindeutig darum, den politischen Gegner, und der politische Gegner waren, wenn man so will, waren die Gewerkschaften, das waren die Sozialistische Partei, das waren die Anarchisten. Kommunisten gab es zu dem Zeitpunkt in Spanien gar nicht so viele. Die hatten bei den letzten Wahlen 36 gerade mal 3,4% der Stimmen erlangt. Die großen Bewegungen waren die sozialistische und eben auch die anarchistische Bewegung. Gerade in Südspanien darf man nicht vergessen, dass dort Zehntausende, im Prinzip Millionen von hungernden Landarbeitern tagtäglich sich ihr Brot verdienen mussten. Und die waren alle irgendwann auch organisiert. Das war im Prinzip, das war der Hauptfeind. Das sind übrigens auch die Mehrheit der Opfer, stammen alle aus der Arbeiterklasse. Es war im Prinzip, wenn man auch so will, und das beschreibt auch George Orwell in seinem Buch Mein Katalonien sehr schön, es war eine Art auch von Klassenkrieg. Und zwar nicht von unten gegen die oben, sondern umgekehrt. Die von oben gegen die von unten.
Sie haben jetzt schon die Söldnertruppen aus Portugal, Italien und Spanien angesprochen. Und tatsächlich hat ja die, ja, man könnte sagen, böse berühmt gewordene deutsche Legion Condor ganz offen am Krieg dann teilgenommen, vor allem an der Bombardierung Guernicas und Madrids. Trotzdem gab es dann später im Nürnberger Prozess, als die Nazi-Verbrecher angeklagt wurden, keine Verurteilung deswegen und auch keine Anklage gegenüber der spanischen Regierung. Warum nicht?
Das ist ein schwieriges Thema. Ich glaube, es hat damit zu tun, dass im Prinzip ja der Kalte Krieg schon während des Zweiten Weltkriegs beginnt und dass der Nürnberger Prozess bei den Alliierten zwar durchaus gefördert wurde, aber auch nur bis zu einem bestimmten Zeitpunkt. Es gibt eine schöne Szene in einem Spielfilm, der Nürnberger Prozess mit Marlene Dietrich und Spencer Tracy, wo sozusagen der Robert Jackson, der Hauptankläger im Nürnberger Prozess, von Spencer Tracy in diesem Fall gespielt, in einer Nürnberger Weinkneipe sitzt und die eigentlich den Prozess gerne weiterführen wollen. Aber dann kommt der Mann aus Washington und der Mann aus Washington sagt, wir können ja nicht halb Deutschland hier vor Gericht bringen. Wir müssen jetzt da mal mit aufhören. Und im Grunde ist dieser Satz der entscheidende Satz. Es gab dann im Kalten Krieg nicht wirklich ein Interesse daran, dass man gegen Franco vorgeht. Und man hatte auch kein großes Interesse später daran, die Deutschen weiter zu entnazifizieren. Der Kalte Krieg rettet Franco, wenn man so will. Und vor allem auch diese, sagen wir mal, demokratisch gesinnten Alliierten hatten überhaupt hatten ein Interesse daran, dass es da eine Diktatur gibt. Die hatten kein Interesse daran, dort erneut eventuell einen Krieg anzuzetteln.
Sie haben jetzt auch Ihren Film Franco vor Gericht mit dem schönen Untertitel Ein Nürnberg für Spanien oder Spaniens Nürnberg, also in Bezug auf die Nürnberger Prozesse benannt. Da war es so, dass quasi die Alliierten über Deutsche gerichtet haben. Jetzt im Fall in Spanien ist es so, dass die Opfer nicht in Spanien klagen, sondern die Klage in Argentinien verhandelt wird. Warum passiert es nicht in Spanien? Warum passiert es in Argentinien?
Also, es gab 2008 erstmalig den Versuch, die Franco-Diktatur auf die Anklagebank zu setzen, und zwar von dem Haftrichter Baltasar Garzón. Das ist dann nach 2 Jahren gescheitert, weil man Baltasar Garzón in einem anderen Fall wegen Rechtsbeugung verurteilt hat und mit einem 11-jährigen Berufsverbot belegt hat. Dieser andere Fall, da handelt es sich um Korruptionsfälle innerhalb der konservativen Volkspartei. Und da wurde er offiziell angeklagt von meiner Meinung nach rechtsextremen Organisationen, die sich aber durchsetzen konnten. Und man hat sozusagen Garzón aus dem Verkehr gezogen, um es mal salopp zu sagen. Da aber Garzón so stark beteiligt war an der Festnahme von Pinochet und auch an den späteren Festnahmen von Videla und den anderen argentinischen Generälen, fühlte man sich so ein bisschen in der Verantwortung in Argentinien und hat dann einer Klage im Jahr 2010 dort stattgegeben. Und da es sich ja um eine universelle Klage handelt, ist das ja letztendlich auch egal, wo diese Klage erhoben wird, weil die universelle Rechtsprechung, da ist eben der Nürnberger Prozess ein ganz entscheidender Prozess. Der hat ja diese Idee einfach auch mit dann initiiert, wenn man so will. Und deswegen ist es eben im Prinzip egal, wo dann Anklage erhoben wird, wenn es sich eben um universelle Verbrechen handelt. Und zu diesen universellen Verbrechen gehören eben auch Hauptankläger Jackson, wenn ich ihn zitieren darf, hat ja damals die Nazi-Schergen angeklagt wegen Verschwörung, Genozid, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Kriegsverbrechen. So ähnlich liegt der Fall jetzt auch hier in Spanien.
Ihr Film begleitet so ein bisschen den Weg, der gegangen wird vor Gericht. Und zwar über, Sie haben jetzt gesagt, 2008 hat es angefangen, über 10 Jahre lang. Das ist eine extrem lange Produktionszeit. Warum hat es so lange gedauert? Warum war es notwendig, 10 Jahre das Ganze zu begleiten?
Naja, weil ja solche Vorgänge immer lange dauern. Und da kann man ja dann nicht einfach sagen, wir machen jetzt schnell mal ein Filmchen. Das ist sowieso mein großer Vorwurf an eben auch zum Beispiel das öffentlich-rechtliche Fernsehen hier in Deutschland, dass man immer weniger Langzeitprojekte überhaupt mitfördern und begleiten will. Aber ich glaube, wenn man solche großen geschichtlichen Themen sich vornimmt, die ja selbst dann noch im Entstehen sind, dann braucht man häufig so lange. Also das ist nicht das erste Mal, dass wir für einen Film eine so lange Zeitstrecke benötigt haben. Und wie gesagt, die Idee ist eben tatsächlich entstanden. 2008 hatten wir die Idee, dass es einem möglichen Prozess sozusagen zu begleiten. Und jetzt in dem Film, den wir gemacht haben, ist es ja auch nur die Vorstellung, dass es eventuell zu einem Prozess kommen könnte. Weil noch ist es ja ein laufendes Verfahren. Noch ist es ja eine Richterin, eine Untersuchungsrichterin. Wir können ja noch nicht davon sprechen, dass ein Prozess tatsächlich eröffnet wurde. Sondern der Prozess kann erst eröffnet werden, wenn die Untersuchungsrichterin meint, dass die Beweislage es zulässt, einen Prozess zu eröffnen. Das wird im Moment eben noch verhindert, weil die 24 Beschuldigten müssten dafür vor der Richterin aussagen. Und wenn dann die Richterin sagt, gut, die Beweislage ist so erdrückend, dass wir einen Prozess eröffnen müssen, erst dann würde das auch funktionieren. Aber dafür muss sie halt diese 24 Beschuldigten vernehmen dürfen. Und das ist eben in den letzten Jahren vor allem von der spanischen Regierung und von der spanischen Staatsanwaltschaft verhindert worden. Offen boykottiert worden, wenn man so will.
Ja, tatsächlich hat die spanische Regierung in den letzten Jahren diesem laufenden Verfahren immer wieder versucht, Steine in den Weg zu legen. Jetzt gab es dieses Jahr im Sommer einen Regierungswechsel und die neue Regierung hat unter anderem den Leichnam Francos exhumiert im Valle de los Caídos, also im Tal der Gefallenen, um quasi so ein bisschen diesen dieses Monument dort nicht mehr für die Frankisten zu halten. Diese Aktion ist in Deutschland wenig bekannt worden, in Spanien viel diskutiert. Trotzdem, vielen geht es nicht weit genug. Vor allem, wenn ich mir dann anschaue, wie trotzdem weiterhin verhindert wird, dass es quasi zu einer Anklage kommt. Wie würden Sie das einschätzen? Ist das, was die neue spanische Regierung da jetzt anstrebt, ist das ein Weg hin zu einer Aufarbeitung oder ist es nur ein Zeichen für Populismus?
Also der Leichnam ist noch nicht exhumiert. Es ist bloß angekündigt worden, ihn zu exhumieren. Das stößt ja noch auf großen Widerstand bei der Familie Francos und auch natürlich bei Teilen der Gesellschaft. Das muss man abwarten, ob das tatsächlich passiert und ob das jetzt nur Symbolpolitik sein soll oder ob da wirklich was in Gang gebracht werden soll. Das müsste man jetzt natürlich die spanischen Politiker fragen. Ich glaube, dass die tatsächlich das vielleicht zum ersten Mal wirklich ernst meinen. Wir hatten gerade erst vorgestern die große Premiere hier in Berlin und da war Fernando Martínez zu Gast bei der Podiumsdiskussion und Fernando Martínez ist zuständig für das historische Andenken innerhalb des Justizministeriums und der hat eigentlich dem Berliner Publikum Hoffnung gemacht, dass eben nicht nur die Gemeine Francos exhumiert werden, sondern beispielsweise auch die Gebeine von José Antonio Primo de Rivera, der ja neben ihm liegt in der Basilika im Tal der Gefallenen und dass auch beispielsweise die spanische Regierung vorhat, jetzt mit der argentinischen Justiz zu kooperieren. Das sind starke Sätze und da muss man jetzt abwarten, ob das auch in Taten umgesetzt wird. Man darf nicht vergessen, dass die aktuelle Regierung natürlich eine Minderheitsregierung ist, die, wenn man so will, geduldet wird von Podemos, also dieser neuen Partei, die aus dieser Bürgerbewegung entstanden ist, vor mehreren Jahren und dann eben auch von den katalanischen und den baskischen Parteien. Und da muss man abwarten, ob sich das, weil die Legislaturperiode ist in circa 2 Jahren zu Ende, ob sich das in dieser Zeit überhaupt durchsetzen lässt und ob überhaupt auch Geld dafür zur Verfügung gestellt werden kann.
Sie haben jetzt schon erwähnt, dass vor 2 Tagen der Film Premiere in Berlin hatte. Wie ist er denn bisher aufgenommen worden? Vor allem, ist er in Spanien schon mal gezeigt worden?
Ja, wir waren jetzt gerade erst im September für 3,5 Wochen in Spanien in Form eines ambulanten Kinos unterwegs und haben dort in 13, 14 Städten den Film gezeigt und immer es gab immer ein sehr großes Publikumsinteresse und sehr interessante ausführliche und lange Debatten nach den Filmvorführungen. Weil es ist ja auch interessant zu sehen, dass egal in welche Stadt man kommt, und wir waren eben vor allem auch in mehreren kleineren Städten oder auch Dörfern, dass jeder, der dort dann zu so einer Aufführung kommt, aus der eigenen Familiengeschichte berichten kann. Also das war, ist auch so ein bisschen die Idee des Films, wo ja jetzt nur einige wenige Fälle vorgestellt werden können, weil es gibt ja Hunderte von Klägern und natürlich Tausende, also wenn nicht Zehntausende, vielleicht sogar Millionen von Opfern. Das ist dann sehr spannend zu sehen, wie die Zuschauer sich sozusagen in Beziehung zu diesen im Film Erzählten setzen können. Und das freut uns natürlich ungemein, dass ein Film dann dazu dient, eventuell einfach ein Gespräch zu ermöglichen, eine Debatte, eine Auseinandersetzung mit der eigenen Vergangenheit.
Es hat 10 Jahre gedauert, bis der Film sozusagen zu sehen ist. Es gab einige Debatten darüber, was wünschen Sie sich so ein bisschen für die Zukunft, zu einem für den Film als auch natürlich für die Anklage. Was wäre da wünschenswert, was da in den nächsten Jahren passieren sollte?
Na, ich würde mir wünschen, dass man endlich den spanischen Fall, wenn ich ihn jetzt mal so kurz benennen darf, dass man den endlich aus diesem nationalen Gefängnis, in dem der sich immer befunden hat, befreit wird und dass man auf europäischer Ebene über diesen Krieg, der da in Spanien zwischen 1936 und 1939 stattgefunden hat und dann in eine Diktatur übergegangen ist, die bis zum letzten Tag blutig war und bis zum letzten Tag Todesurteile vollstreckt hat, dass man sich Gedanken macht über eine europäische Erinnerungskultur. Denn dieser Krieg und auch die Diktatur sind nicht einfach so zu erklären als ein nationaler Konflikt, mit dem das Ausland nichts zu tun hatte. Ganz im Gegenteil. Wenn man diese europäische Sicht anwendet auf den spanischen Krieg und auch auf die Diktatur, bekommt man vielleicht auch einen neuen Blick darauf, wie sehr eben auch die europäischen Demokratien in dieser Hinsicht dann natürlich auch, als die Diktatur längst installiert war, einfach versagt haben. Man sieht das sehr schön in unserem Film an dem Interview von unserem ehemaligen Bundeskanzler Konrad Adenauer 1967, der den Diktator offen verehrt.